Einen wunderhübschen guten Morgen von meiner Seite hier in den Gottesdienstraum zu euch draußen an die Bildschirme. Wir knüpfen heute mehr oder weniger direkt an Karls Predigt von vor zwei Wochen an zum Thema das Kraft des Evangeliums in der Ehe. Denn jede Ehe kann die Basis für eine Familie sein. Und es hängt immens viel davon ab, wie deine persönliche oder wie eure gemeinsame Gottesbeziehung aussieht und ob diese intakt ist oder faktisch tot ist. Mal abgesehen von Ehe und Familie sein, ist es heute aber nicht nur eine Predigt für Leute, die Kinder haben oder sich welche wünschen. Nein, wir alle sind Kinder und kommen aus einer Familie heraus oder stecken zumindest vielleicht mitten in ihr drin. Von meinen Eltern habe ich nach einer etwas herausfordernden Phase im Leben mal eine Postkarte bekommen. Wir können die uns die gerade mal anschauen. Auf der steht, das Schöne an einer Familie ist, man ist nie allein. Und das Schlechte an einer Familie ist, man ist nie allein. Erst habe ich nicht begriffen, was sie damit sagen wollten. Oder was ich denke, dass sie damit sagen wollten. Ich musste da etwas länger drüber nachdenken, habe sie mir wieder angeschaut und fand die richtig gut, richtig zum Nachdenken und immer wieder, um sich zu besinnen, um was es in Familie wirklich geht. Habe sie mir an den Schreibtisch gesteckt und hat mich dort lange Jahre begleitet. Von daher gilt gerade für alle, die kinderlos sind oder sich familienlos fühlen und von daher heute überhaupt keine Lust auf die Predigt haben und am liebsten noch zu Hause wären vielleicht oder ihre Wege gehen würden, bitte adaptiere heute die Punkte aus der Predigt auf dein Leben. Mach dir Gedanken dazu, wie es vielleicht bei dir war, gelebt worden ist oder wie du es eines Tages in deiner Familie leben möchtest und für sinnvoll hältst. Die Kraft des Evangeliums in der Familie. Welche Bibelstellen sollen wir dazu heranziehen? Vielleicht, klar, lasst die Kinder zu mir kommen oder wer nicht verständig ist wie ein Kind? Oder dann doch lieber, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn? Vielleicht wären das ja so drei Textstellen analysierende Herangehensweisen. Aber nein, ich möchte mit euch heute keinen Erziehungsratgeber spielen und auch keinen Vergangenheitsbewältigungskurs machen. Ich will mit euch reinschauen, was die Kraft des Evangeliums in unserer Familie ausmacht. Und dabei komme ich um ein großes Thema nicht herum. Ich komme von der Arbeit nach Hause. Kunden und Kollegen haben meine Nerven schon strapaziert, herausgefordert, angestrengt, aber noch nicht blank gelegt. Sobald ich aus dem Auto in der Einfahrt aussteige, kommen die ersten beiden Jungs von dreien zu mir gerannt, überhäufen mich mit selbstgebastelten und mit der Aufforderung, mit ihnen mitzukommen, sofort ins neue Räuberlager, die neue Fahne anzuschauen, die Angelschnur zu begutachten, wie sie gebastelt haben, den Kuchen aus dem Sandkasten zu probieren und auch ja nicht zu vergessen, die Dachlatte abzuschneiden, zwei Löcher zu bohren, damit sie das Seil einbinden können. Währenddessen beschießt mich der Dritte mit dem Fußball und fängt auf einmal heulend an, weil er Pipi in der Hose hat. Ich lass meine Blicke durchs Grundstück schweifen. Wo ist Anne? Am Telefon. Mit einer Freundin, mit ihrer Mama, keine Ahnung, aber irgendwie scheint sie diese Situation für normal zu halten. Und ich versinke in der Überforderung. Verzweiflung macht sich breit. Ja, vielleicht sogar Zorn. Und der Gedanke steigt in mir auf, wäre ich vielleicht doch lieber noch 20 Minuten im Büro geblieben. Damit kommen wir zu einem großen ersten Punkt für heute, der sich mit meiner Identität, die geprägt ist von Sünde, beschäftigt. Und diese Sünde herrscht überall in unseren Familien. Es ist dabei vollkommen egal, ob unsere Familie wir als Himmel oder als Hölle auf Erden sehen. Die Sünde wird da sein. Es ist egal, ob wir das schwangere Vorzeigepärchen sind oder die Patchwork-Konstellation, die so schon ihre Päckchen zu tragen hat. Wir alle leiden unter dem Fluch, in dem wir gefangen sind, der mit dem Kampf um die Herrschaft, ich oder Gott, einhergeht. Ich will Recht haben, ich will meine Bedürfnisse befriedigt wissen und ich will es bequem haben. Es ist vollkommen egal, ob ich mich dabei als Mama oder als Papa betrachte, ich meine Eltern oder Großeltern betrachte oder ob ich mir Levi anschaue, unseren Jüngsten, der gerade 2 geworden ist und jetzt es gerade so schafft, sich verständlich in Worten auszudrücken. Die Entfernung von Gott, der Egoismus und die Selbstgerechtigkeit treiben uns auseinander. Und das ist das geplante Ziel des Teufels. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein und bewusst werden. Wir können noch so gesegnet sein. Wir können noch so gut leben. Wir können noch so gute moralische Wertvorstellungen vermitteln und vorleben. Es ist nicht im Sinne der gefallenen Welt, in der wir leben, dass wir gottgefällig leben. Und deshalb werden wir immer wieder anecken, fallen und bekennen müssen, dass wir Jesus am Kreuz brauchen. Es ist damit kein Freifahrtschein und keine Resignation für unsere Familien, so nach dem Motto, naja, ist halt so die Sünde. Sündigen, vergeben, weitermachen. Nein, wir haben das große Privileg, Gott kennen zu dürfen, mit seinem Plan für unser Leben, dass wir diesen kennenlernen können und damit gestärkt durch den Alltag gehen. Unser Ziel, neben unserer eigenen Heiligung, sprich unsere sich selbst stetig weiter wachsenden Gottesbeziehung, sollte die Prämisse im Familienleben sein, Hirten für die Herzen unserer Kinder zu werden. Das ist eine monumentale Aufgabe und unser Retter wird dabei immer größer sein. Das Herantreten an diese Aufgabe ist vollkommen aussichtslos, wenn das Ich immer im Zentrum der Fragen steht. Wir als erlöstes und evangeliumszentriertes Elternteil sollen stattdessen zu immer erst auf Jesus aufschauen. Was hat er für mich vollbracht? Siehe Karfreitag und Ostern letzte Woche. Die Selbstreflexion von mir bleibt unersetzbar. Wie sieht Jesus mich? Und wie wirkt sich das auf mich und meine eigene Sicht von mir aus? Denn mit dieser Sicht werde ich auch wieder meinen Kindern begegnen. Zunächst müssen wir also schauen, wie wir selbst das Evangelium verstanden haben, wie wir diese Botschaft für uns angenommen haben oder eben vielleicht auch noch nicht. Ich muss mir bewusst sein, dass das Evangelium nicht meine Identität verbessert, sondern diese vollkommen ersetzt. Mein Leben dreht sich nicht mehr um meine Gerechtigkeit, sondern um Gottes Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir unsere Identität, unser Sein fest in Gott verankert wissen, weil unsere Kinder sehen uns als erstes und am eindringlichsten an. Also werden sie auch von meiner Identität am meisten geprägt werden. Ein großes Problem liegt hierbei wahrscheinlich an unserem Leistungsdenken. Mag ein europäisches, ein deutsches, ein fränkisches Denken sein, aber wir bewerten als Eltern unser Tun und Handeln oft, ganz oft nach dem Verhalten unserer Kinder. Dabei erteilen wir uns Noten. An dieses Bewertungssystem koppeln wir dann unsere Lebensfreude. Haben wir heute versagt, gefühlt versagt, weil vielleicht die Bude ausschaut wie Kanone, die Kinder sich nur gestritten haben und wir laut werden mussten, also wir uns auf der Skala eher so bei 4 bis 5 bewegen, so sinkt unsere Stimmung. Versagen macht sich breit. Steigt das Notenbild einer 2 oder 1 entgegen, weil alles prima lief und die Kinder schönartig waren, ihr Zimmer aufgeräumt und das Essen geschmeckt hat, dann sehen wir unsere Laune steigen, weil heute haben wir es doch alles ganz gut hinbekommen. Kurzum, unsere Identität hängt faktisch im Leben ganz oft von uns selbst auferlegten Bewertungssystemen ab. Übrigens auch außerhalb von Familie, auf der Arbeit, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, bei Hobbys. Wir brauchen dort überall die Befreiung durch Christus und müssen diese ganz bewusst suchen und annehmen. Sonst werden wir uns immer wieder selbst enttäuschen. Und da brauchen wir die Kraft des Evangeliums, denn dort sehen wir die souveräne Hand Gottes am Werk, die alle Dinge zu unserem Guten wirkt. Alle Dinge. Wir haben nichts zu befürchten. Diese wundervolle Sicherheit wird Hoffnung genannt. In Römer 5, Vers 5 lesen wir dazu: Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Zusammenfassend können wir unsere Identität an der Zusage aus Epheser 1, 4 bis 7 festmachen, denn dann können wir lesen, dass er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm, allein in ihm, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das Problem der Identität und der Schulnoten liegt in unserer Gesetzlichkeit, ja in unserer Selbstgerechtigkeit, in unseren Systemen. In Römer 11, 6 lesen wir dazu: Ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aufgrund von Werken. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Ist's aber aus Gnade, zu der wir nichts hinzutun können, nichts hinwegnehmen können, so ist es nicht aufgrund von Werken, auf dem, was ich selbst tue und mache. Weil sonst wäre Gnade, die Gnade vom Kreuz, nicht Gnade. Und so kann jedes bloße Vertrauen auf selbstgemachte Pläne, Strukturen und Abläufe zur Sünde werden. Ich bin der Meister drin. Excel-Listen sind meine besten Freunde. Ja, auch für die Familie, wenn es sein muss. Aber sobald ich hier probiere, mit aller Gewalt meine Vorstellung von perfekt aufzudrücken und Gott nicht dabei Spielraum lasse, dann ist mein Handeln zum Scheitern verurteilt, weil ich es an meinen Maßstäben ausbalanciere. Es geht dann am Ende des Tages nicht darum, Gott verherrlicht zu haben, sondern meine Anforderungen erfüllt zu haben. Meine Anforderungen. Und ja, natürlich müssen in einem Alltag und gerade in einem Familienalltag mit Kindern Dinge erledigt werden, abgearbeitet werden. Aber wir sind nicht für bloßes Funktionieren geschaffen worden. Das ist hart so auszudrücken, weil klar, ich gehe früh aus der Haustür raus und komme abends wieder und ich kann nur ganz leise erahnen, was es an Aufgaben notwendig macht, um zu Hause den Betrieb Mother and Sons Daily Business irgendwie am Leben zu erhalten. Es muss dort geschuftet und gerackert und gearbeitet werden, aber das Evangelium bleibt hier der Dreh- und Angelpunkt, um aus dieser Kraft heraus die Familie zu erleben. Das Befinden der eigenen Identität hier im Einklang mit dem Evangelium ist wichtig, ist grundlegend hier. Wie sollen wir das also machen? Da kommen wir zum zweiten Punkt heute, nämlich in dem, dass wir immer weiter wachsen im Evangelium, dass wir uns selbst minütlich das Evangelium vor Augen führen. Lloyd Jones hat es eine Gefahr genannt, mehr auf sich selbst zu hören, anstatt zu sich selbst zu reden. Hä? Was? Ich muss das zweimal lesen, wie ich es verstanden habe. Es ist gefährlich, mehr auf sich selbst zu hören, anstatt zu sich selbst zu reden. Unterm Strich, was er damit sagen will, ist, was aus dir rauskommt, ist nicht so gut wie das, was du unter Umständen zu dir nehmen kannst. An einem Beispiel wird es ein bisschen deutlicher. Dich umgeben Berge mit schmutziger Wäsche. Eins deiner Kinder stibitzt sich ein Stück davon, rennt damit weg. Ein anderes bekommt gerade einen Wutanfall, weil du gesagt hast, es soll sein Müsli aufessen. Und das dritte ruft vom Klo, dass es abgeputzt werden muss. Halte einen Augenblick inne, bevor du die Geduld verlierst. Und erinnere dich, wer bin ich gerade jetzt in diesem chaotischen Moment? Wie stehe ich vor dem Gott des Universums da? Ich bin in die Gerechtigkeit Christi gekleidet. Ich kann diese Situation überstehen, weil ich nicht nur mit seiner Kraft, sondern auch mit seinem vollkommenen Leben ausgestattet bin. Wir lieben. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und zwar nur, weil es so herum ist. Wir können lieben, weil er uns geliebt hat. 1. Johannes 4,19. Die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen, vor allem den Damen stellen wird, der Giga hat eine Meise. Wie soll ich das Evangelium irgendwie im Blick behalten, wenn ich es nicht mal schaffe, einen einzigen Gedanken zu Ende zu bringen, bevor der nächste an einem Rockzipfel hängt? Ja, wahrscheinlich ist es so. Und ich versuche euch da und vor allem auch die Anne irgendwie zu verstehen. Und trotzdem ist es irre wichtig, sich Zeit für Gottes Wort zu nehmen. Wenn wir fester in Gottes Wort werden, dann werden wir auch das Evangelium klarer im Blick behalten. Dazu werden wir in Kolosser 3, Vers 16 klipp und klar aufgefordert: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist unser Job. Das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen. Ein kurzer Vers, eine Riesenaufgabe. Vielleicht hilft uns dabei, wenn wir ein Notiztagebuch führen in einer stillen Zeit, um dort Sachen niederschreiben zu können, die uns wichtig geworden sind. Vielleicht helfen uns Karteikarten mit Bibelversen, die uns irgendwo begegnet sind. In einer Radiosendung, in einem Gottesdienst, in einem Musiklied, in unserer Bibellese. Und wir sammeln die und schreiben die nieder und können immer wieder drauf gucken und sehen, was für Verse haben mich in meinem Leben schon begleitet, angesprochen, angespornt. Ja, es wird wichtig sein, irgendwie Hauskreise, Frauenkreise oder Studiengruppen zu besuchen, dabei zu sein, sich auszutauschen, um im Wort Gottes wachsen zu können. Und trotzdem gilt auch hier, es ist Gnade. Wir können es uns nicht verdienen. Und das heißt Demut, Annahme und Niederknien vor unserem Schöpfergott. Wir, und damit meine ich uns alle, auch die Papas, Väter und Großväter, sollten es schaffen, es irgendwie im Alltag zu integrieren, auch auf der Arbeit, auf dem Arbeitsweg. Oder weißt du noch, wir zu Hause, unsere Frauen arbeiten. Wir sollen uns alle darum bemühen, Zeit zu finden, um mit Gott im Alltag Austausch zu haben, um im Evangelium wachsen zu können. Karl sagte vor 2 Wochen, wenn wir uns kein Ziel stecken, Zeit gemeinsam mit Gott zu finden, dann werden wir auch nicht 30 und auch nicht 50 und auch nicht 10% davon auch nur erreichen. Wenn wir kein Ziel haben, dass wir das wollen und tun werden, dann werden wir damit gar nicht erst anfangen. Es macht übrigens den Kindern in der Regel überhaupt nichts aus, wenn wir die Bibel lesen. Oder habt ihr da schon mal festgestellt, dass eure Kinder sich darüber bekieren oder beschweren, wenn ihr zu Hause die Bibel in der Hand habt und darin lest? Oder eine Zeitschrift und darin lest über das Gemeindeblatt, wie auch immer. Wenn wir mal, Achtung, ja, Ausnahme, wir sind hier absolut keine Vorzeigefamilie, jeden Tag die Bibel lesen, wenn wir mal die Bibel im Alltag lesen, dann kommen die Jungs eher dazu. Natürlich verstehen sie nur den Bruchteil, wenn wir Elberfelder oder Schlachter lesen, ja, sei es wie es mag. Sie sind aber interessiert dran und wollen zuhören. Sie fasziniert das. Sie kennen ihre Kinderbibel und die Geschichten und genauso möchten sie immer wieder davon hören, was wir da lesen. Es ist für sie nicht langweilig oder störend. Ganz im Gegenteil. Wir können ihnen damit die Normalität von Gottes Wort, vom Evangelium im Alltag nahebringen, wenn es selbst für uns normal ist, uns dann mit dem Alltag zu beschäftigen. Ich meine, Hand aufs Herz. Wir lesen die Zeitung am Frühstückstisch oder zum Kaffee? Selbstverständlich. Wir schauen statistisch gesehen 88 Mal am Tag aufs Smartphone, also alle 10 Minuten, wohlbemerkt immer und überall. Selbstverständlich, auch für jedes Kind. Wir sollen die Bibel im Alltag lesen. Wie bitte? Und ich glaube, an dieser Frage können wir alle arbeiten. Denn das führt direkt zum 3. Punkt, meinem Leben als Vorbild. Unser Leben ist ein Vorbild für unsere Kinder, bei dem, welches sie die Identität gezeigt bekommen, bei dem, was wir oder wie wir unseren Alltag ausfüllen, bei dem und mit dem, was wir von uns geben. Unsere Identität wird entweder vom Evangelium oder von Gesetzlichkeit geprägt sein. Es ist also nicht nur für uns selbst wichtig, die richtige dieser beiden Alternativen zu wählen, sondern auch für unsere Kinder. Wir können nicht wie selbstverständlich davon ausgehen, dass unser Verhalten unseren Kindern das Wesen Gottes verdeutlicht. Es ist nicht selbstverständlich. Sie müssen sehen, wie wir, ihre Eltern, aus Gnade, aus der Kraft der Gnade, aus der Gnade Kraft schöpfen und in dankbaren Gehorsam gegenüber einem barmherzigen und heiligen Gott leben. In 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 5 bis 7, werden wir da ziemlich deutlich aufgefordert, denn da steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Was für eine Ansage. Als erstes die Aufforderung ganz klar an mich. Ich soll den Gott lieben von ganzem Herzen meiner ganzen Kraft. Und dann soll ich das auf dem Herzen tragen, dass es aus mir auch raussprudeln kann. Und ich soll davon reden, wenn ich zu Hause bin, wenn ich draußen bin auf dem Weg, wenn ich mich niederlege oder wenn ich aufstehe. Immer und überall. Unsere Kinder kämpfen genauso wie wir darum, ihr Selbstwertgefühl zu finden, Befriedigung von Bedürfnissen zu erlangen, geliebt und angenommen zu werden. Zu vermitteln, dass das alles von sich selbst aus erwarten zu können, ist nicht schwer. Das tun wir alle. Aber diese Zusagen von Christus zu erhalten und damit aus diesem Ego-Kreislauf auszubrechen, das ist eine äußerst gnadenvolle Aufgabe. Eine Aufgabe, die viel Gnade benötigt und die viel Gnade weitergeben kann. Wir haben dabei ganz oft die Wahl zwischen zwei Reaktionen auf Aktionen unserer Kinder. Entweder eine gottesfürchtige oder eine selbstgerechte. Beide sind prägend. Die Frage an uns ist, mit was wollen wir unsere Kinder prägen? Mit dem, ich habe Recht und du tust, was ich sage? Oder ich weiß, dass dieses oder jenes richtig oder falsch ist, weil Gott möchte, dass wir als seine geliebten Kinder so zusammenleben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gehorsam sind. Dazu gehört, dass wir authentisch sind. Also vielleicht auch hier vor allem wir Väter, wir Papas, sich Fehler einzugestehen und Versagen einzuräumen und Achtung, sich auch bei einem Kind entschuldigen zu können. Denn das ist manchmal vielleicht öfter, als wir denken, kriegsentscheidend. Das ist der Moment, wo wir uns auf eine Stufe mit unseren Kindern stellen können. Auf die Stufe, dass wir alle als Sünder einen Erlöser brauchen. Ja, natürlich bin ich die Autorität für Sam, David und Levi. Aber über mir und über uns steht eine noch höhere Autorität. Und vor der muss ich mich transparent verhalten, vor Gott. Dafür ist die Grundlage, die Basis, auf der alles geschieht, die Gnade. Denn die Jungs wissen ganz genau, dass ich dies oder jenes nicht ehrlich gemacht oder gesagt habe, nicht transparent war und aus diesen Nummern komme ich entweder raus mit einer weiteren fadenscheinigen Begründung oder nur durch Gnade. Durch Gnade am Kreuz, genau wie sie sie auch brauchen. Ganz praktisch muss ich mich immer wieder fragen, ob ich mein Versagen nutzen kann, um meinen Kindern die Schönheit des Evangeliums zu verdeutlichen. Durch ehrliches Bitten um Vergebung. Im 4. Punkt wird es heute noch viel deutlicher mit unseren Kindern, denn sie sind Segnungen und Sünder zugleich. Das buntstifte Kritzel auf der Essbank, die zerknüllte Pixie-Buchseite unterm Couchtisch, die mittlerweile abgewetzte Treppenstufe außen für Auszeiten oder der Playmobil-Pirat, der im Klo schwimmt. Ich habe es nicht gemacht. Aber immer mal wieder ist es bei uns zu Hause durchaus aufwendbar. Wir haben drei Jungs, die eine grundlegende Eigenschaft gemeinsam haben. Sie sind Sünder. Und ich liebe sie. Sie sind einer der größten Segen, der mir widerfahren ist. Und gleichzeitig kann ich versichern, sie sind genauso wie ich Sünde und wurden genauso wie ich mit diesem Problem geboren und haben keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Hier ist die Frage an mich. Zeige ich meinen Kindern die biblische Lösung für ihre Sünde? Und kann ich selbst gefasst bleiben, wenn sie das nächste Mal sündigen? Kann ich ihnen, ohne ihr Fehlverhalten zu beschönigen, klar machen, dass ihre Sünde durch Jesus Christus vergeben werden kann? Nachdem ich meinen Kindern das Evangelium erklärt habe und die Bosheit ihrer Taten verdeutliche und den Weg zur Vergebung aufgezeigt habe, hängt das Ergebnis aber nicht mehr von mir ab. Ich kann schreien, das mache ich. Ich kann meckern, mache ich noch viel mehr. Und drohen, auf jeden Fall, weil sonst geht ja nichts vorwärts. Um sicherzustellen, dass auch ja, meine Kinder ihre Taten bereuen, aber zur Buße zwingen kann ich sie nicht. Aus welcher Motivation heraus möchte ich, dass sich mein Kind schuldig fühlt? Weil mein Tagesplan durchkreuzt worden ist? Weil mein Stolz verletzt worden ist? Wenn wir ihr Versagen darauf zurückführen, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden, dann sind wir auf einem fatalen, schmalen Irrweg. Weil, ja, sie werden gehorchen, aber nicht aus den richtigen Beweggründen heraus. Ich erinnere noch mal kurz an meine Identität. Weiß ich, worin ich ruhen darf, worin ich erlöst bin? Es geht dabei für uns Eltern wieder genauso drum, mit welcher Identität wir Vorbild sind und zu welcher Identität wir damit unseren Kindern verhelfen. Sie suchen nach Liebe und Angenommensein. Wenn hierbei aber Heilsein nur an Verhaltensweisen gemessen wird, dann hängt, ob Gott sie liebt, nur noch davon ab, wie gut sie seinem Wort gehorchen. Haben wir das so aus der Kraft des Evangeliums verstanden, dass es abhängt, wie gut wir gehorchen, ob Gott uns liebt? Ich hoffe nicht. Unsere Kinder müssen wissen, was Sünde ist und was sich in ihrem eigenen Leben zeigt. Sie müssen auch lernen, welche Konsequenzen die Sünde für sich selbst und ihre Mitmenschen hat. Wenn wir ihnen das alles anhand vom Evangelium erklärt haben, dann müssen wir ihnen Zeit lassen, damit der Heilige Geist sie überführen kann. Lasst uns da dem Zeitplan Gottes vertrauen. Es ist reine Gnade. Gott kann sich bei ihrer Identitätsfindung mit einbringen und wir können hierfür als Opas und Omas, als Papa und Mamas Türöffner sein. Damit unsere Kinder eben nicht leere Gehorsamserfüller werden, sondern mit einem gottgefüllten Herzen gehorsam sind. Gnade und Erziehungsmaßnahmen schließen sich hierbei keinesfalls aus. Denn bei jeder Erziehungsmaßnahme stehen wir in der Versuchung, uns zu sehr auf das bloße Verhalten zu fokussieren. Wir wollen Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Ein Beispiel. Sam sitzt am Esstisch zum Abendessen und kommt nicht aus dem Knick zu sagen, was er aufs Brot haben möchte. Nach mehreren Augenblicken fange ich an zu zählen. 1, 2, 3. Da platzt es aus ihm heraus. Würde es dir vielleicht gefallen, wenn du hungrig am Tisch sitzt und überlegst und dann sagst du 1, 2, 3, entscheide dich jetzt, was du zu essen willst. Kannst du dich da entscheiden? Da war ich still und ich dachte mir, oha. Dann halte ich mich raus und habe mein Brot schön leise weitergeschmiert. Auf der einen Seite zeigt es, was in ihm vorgeht, und auf der anderen Seite zeigt es, was er vorgelebt bekommt. Wir müssen bedenken, dass wir hier keine Elitesoldaten drillen. Wir leiten und hüten kleine Herzen. Und dieser Hirtendienst erfordert Zeit. Wir müssen, oder besser gesagt, wir dürfen unseren Kindern helfen, zu verstehen, dass wir gehorchen. Nämlich wir als Erwachsene der Obrigkeit und entsprechend unterm Strich wir alle Gott. Weil uns Gott liebt, lieben wir zurück. Wir gehorchen aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Und nicht, weil wir Strafe oder schlechte Konsequenzen vermeiden wollen. Hier müssen wir deutlich auf die Gnade zu sprechen kommen und ins Spiel bringen, denn deren Bedeutung ist für uns immens wichtig und müssen sie immer wieder neu klar machen. Das lesen wir in 2. Timotheus 2,1. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Da steht nicht, so sei nun stark durch deine Anstrengungen, durch dein Training, durch dein Essen. So sei nun stark durch die Gnade in Christus Jesus. Gerade hier hat mir selbst die Predigtvorbereitung einen gewaltigen Hieb in die Magengrube verpasst. Denn ich muss mich ganz bewusst immer wieder daran erinnern, warum ich bedingungslos geliebt bin und warum es deshalb meine Kinder auch sind und diese Liebe des Evangeliums aus dieser Motivation heraus in jeder Lebenslage zeigen kann oder vielleicht beziehungsweise zeigen sollen könnte. Und daran muss ich arbeiten. Gerade dann, wenn es um Zurechtweisung, Konsequenzen oder Bestrafung geht. Da können wir uns fragen, sehen wir diese Herausforderung, die sich ja in zigtausende tagtäglich aufsplitten lässt, sehen wir diese Herausforderung als Gott gegeben an? Erkennen wir in Kämpfen unserer Kinder unseren Heiland, der uns in Liebe begegnet und seine Gnade in unserem Leben groß machen will? Eine Familie unter der Gnade Gottes ist ein Ort, an dem die Menschen lernen können zu leben, ohne befürchten zu müssen, die Liebe und Annahme des anderen zu verlieren. Ja, auch dann, wenn sie selbst sich nicht richtig verhalten. Beziehungen, in denen Gnade lebendig ist, sind auch ein Ort, an dem geübt werden kann, wie man ein Jünger wird. Gnade ist nichts anderes als mit dem Herzen, nicht nur kognitiv mit dem Kopf, sondern wirklich im Herzen zu begreifen, wie Gott zu uns steht. Die Familie, die Gnade weitergibt, sagt in allem, was sie tut, dass Versagen nicht das Ende ist. Bleibt für heute noch ein Punkt übrig. Bisher ging es viel um den Stammbaum abwärts, was so an Kindern und Enkeln da ist. Aber ich habe es am Anfang anklingen lassen, die Frage, was ist denn mit mir als Kind? Es ist ein Thema, was mich in der Vorbereitung nicht losgelassen hat und was ich keinesfalls ausklammern wollte. Denn die Frage ist doch auch, welche Kraft das Evangelium auf meine Herkunftsfamilie hat. Kann ich befreit in Christus mit meinen verstrittenen, mit meinen schwierigen, mit meinen vergreisten Familienmitgliedern, egal ob Eltern, Großeltern oder Geschwistern, Tanten und Onkeln, friedvoll, wohlgesonnen und vor allem zuvorkommend begegnen? Oder hat da dann die Kraft des Evangeliums doch ein Ende? Die Bibel gibt uns auch dazu klare Anweisungen. Wir lesen zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 5, im Vers 16, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Was für eine Ansage und was für eine Verheißung. Dass wir Vater und Mutter ehren, ist nicht aus Jux und Dollerei hier geschrieben, sondern eine klare Zusage in einer direkten Verbundenheit. Oft, glaube ich, sind wir uns dessen gar nicht mehr so bewusst, vor allem dann, wenn wir mal ausgezogen sind und sich eine gewisse örtliche, räumliche und auch zeitliche Distanz eingespielt hat. Aber wir sollten hier gerade als erwachsene Leute nicht vergessen, dass wir immer Kind sind. In den Sprüchen 1, 8 bis 9 dürfen wir noch weiterlesen, höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter, denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Wie oft denken vielleicht die jüngeren Erwachsenen unter uns so, dass wir später mal alles anders machen als die Alten? Sicherlich tut es gut und keinen Schaden, wenn man einiges auf seinem eigenen Weg probiert. Aber es ist und bleibt eine biblische Weisheit, nicht alles über Bord zu werfen, was man von zu Hause mitbekommen hat. Es liegt ein Segen darauf, wenn wir Respekt gegenüber unseren Eltern und dem, was sie geleistet haben, zollen. Dankbarkeit mit inbegriffen. Gleichzeitig dürfen wir hier immer in der Gewissheit bleiben, dass sie genau wie wir Sünde sind und immer wieder Dinge falsch gemacht haben und falsch machen, so wie wir es tun. Und wir alle uns nur gegenüberstehen können, wenn wir in der Vergebung heraus aus der tiefen Gnade Gottes leben. Amen.